So, erstmal vielleicht ganz kurz dazu, wo wir stehen geblieben sind. Wie man hier an dieser Folie noch sehen kann, haben wir uns beim letzten Mal beschäftigt, erstmal mit grundsätzlichen Sortierverfahren, also einfache Varianten wie Insertion Sort, Selection Sort, und sind dann übergegangen zu einem Sortierverfahren, was uns eine Worst-Case-Komplexität von O von n log n garantiert. Das war also das Merge-Sort-Verfahren. Und wir hatten uns dann angeschaut, wie gut man mit Sortierverfahren überhaupt erstmal ganz grundsätzlich werden kann. Hatten festgestellt, dass wir uns darauf, also falls wir uns darauf festlegen, dass unser Sortierverfahren immer so arbeiten soll, dass zwei vollständige Schlüssel hergenommen werden, verglichen werden, dann gibt es eine Entscheidung, ob das eine Element kleiner gleich dem anderen ist oder wahlweise auch kleiner, und dass wir anhand dieser Entscheidung sozusagen unsere Elemente sortieren müssen. Wir hatten dann gesagt, dass jedes Sortierverfahren, was auf dieser Basis arbeitet, sozusagen implizit so eine Art Entscheidungsbaum aufbaut, auch wenn es das nicht explizit natürlich in einer Datenstruktur festhält, aber dieser Entscheidungsbaum wird sozusagen implizit durch dieses Verfahren generiert, und unabhängig davon, ob das Verfahren besonders clever ist oder besonders schlecht, hatten wir gesagt, hat dieser Baum eine bestimmte Mindestanzahl von Blättern, und da dieser Baum ein Binärbaum ist, haben wir dann eine bestimmte Mindesttiefe geschlussfolgert, und anhand dieser Mindesttiefe kann man die Worst-Case-Komplexität festmachen, weil man eben im schlimmsten Fall bis zu diesem tiefsten Blatt in dem Entscheidungsbaum vordringen muss, von der Wurzel an. Und da diese Tiefe des Baumes also die Größenordnung n log n hatte, haben wir geschlussfolgert, dass also jeder solche vergleichsbasierte Sortieralgorithmus mindestens die Worst-Case-Komplexität O von n log n haben muss. Dann hatten wir uns ein Verfahren angeschaut, was so also grundsätzlich vom Prinzip vielleicht so ähnlich wie Merge Sort betrachtet werden kann, nur dass man nicht eben die beiden Teile in zwei gleich große Hälften teilt, sondern dass man die Aufteilung in die beiden Hälften so vornimmt, dass man anhand eines Pivot-Elementes entscheidet, welche Elemente in den kleineren Teil und welche Elemente in den größeren Teil, also bezüglich der Schlüssel, gehören. Und dass man das dann entsprechend fortsetzt. Wir hatten gesehen, dass zwar die Worst-Case-Komplexität für Quicksort quadratisch ist, ja, das ist wichtig, das nochmal festzuhalten, aber dass man zumindest bei einer geeigneten randomisierten Implementierung hier eine erwartete Laufzeit von n log n hat. Und wir hatten uns dann weiterhin mit der Frage beschäftigt, wie kann ich das kleinste Element in einer entsprechenden Menge von Elementen finden, ohne dabei das ganze Array sortieren zu müssen. Und wir hatten dann festgestellt, dass dabei uns auch wieder zumindest bei einer randomisierten Implementierung der Zufall zur Hilfe kommt und wir hier eine erwartete lineare Laufzeit beweisen können. Wir wollen uns heute am Anfang dieser Vorlesung damit beschäftigen, wie man trotz dieser generellen Schranke von n log n unter Umständen noch mit einer besseren Komplexität, also mit einer besseren Worst-Case-Garantie sortieren kann. Und also das ist das, was wir uns hier am Anfang jetzt anschauen wollen. Deswegen hier der Titel Schnelleres Sortieren. Die Frage ist, wenn wir nun so eine untere Schranke von n log n für die Worst-Case-Komplexität haben, wie können wir dann überhaupt hoffen, noch schneller zu werden beim Sortieren? Und ist es natürlich klar, also auf der Basis von solchen Vergleichen von ganzen Schlüsseln können wir das nicht erreichen. Das haben wir schon bewiesen. Aber in der Regel haben wir es ja bei den zu vergleichenden Elementen nicht mit Elementen zu tun, wo wir einfach nur die beiden vollständigen Elemente kennen müssen, um am Ende zu sagen, welches von den zu vergleichenden Elementen das größere oder das kleinere ist, sondern wir können uns in den meisten Fällen, die für uns interessant sind, sogar darauf beschränken, Teile von diesen Schlüsseln zu betrachten. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wenn wir uns zum Beispiel auf den ersten Teil des Schlüssels beschränken, dass wir dann oft schon sagen können, welches Element das größere ist. Zum Beispiel, wenn es sich bei unseren Elementen um Zahlen oder um Zeichenketten handelt und wir ganz normal eben die größer, kleiner Relationen von natürlichen Zahlen zum Beispiel zugrunde legen oder bei Zeichenketten zum Beispiel die lexikografische Sortierung. Also wenn zum Beispiel wir mit Zeichenketten arbeiten und mit lexikografischer Sortierung und ich weiß, dass das eine Wort mit A anfängt und das andere Wort mit Z, dann ist relativ egal, was da noch hinten dran kommt, dann wird wohl das Wort, was mit A beginnt, vor dem Wort stehen, was mit Z beginnt. Und genauso ist es natürlich bei Zahlen, die aus einer gleichen Anzahl von Ziffern bestehen. Das heißt, hier müssten wir uns gegebenenfalls überlegen, wenn das nicht der Fall ist, dass wir die Ziffern alle gleich groß machen, indem wir zu Beginn genügend Nullen hinzufügen. Und dann könnten wir aber anhand der ersten Ziffer in vielen Fällen schon unterscheiden, welche Zahl die größere ist und welche die kleinere ist. Der einzige Fall, wo wir dann sozusagen noch mehr tun müssten, wäre der Fall, wo beide Zahlen oder beide Zeichenketten mit derselben Ziffer oder mit demselben Zeichen anfangen. Dann ist natürlich nicht klar, welches die größere Zahl ist oder welches der String ist, der weiter vorn stehen soll. Ja, und dieses Prinzip wollen wir ausnutzen. Also wir gehen jetzt eben davon aus, dass unsere zu sortierenden Elementen uns wesentlich mehr Struktur zur Verfügung stellen, als das in diesem allgemeinen Vergleichsmodell der Fall ist, wo wir nur gesagt haben, wir nehmen den vollständigen Schlüssel A und den vollständigen Schlüssel B und dann vergleichen wir die beiden und können sagen, welches das größere oder das kleinere ist. So, okay. Wir agieren jetzt hier einfach mit dem Zahlenbeispiel. Analog würde sich das natürlich auch mit dem Zeichenketten umsetzen lassen. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass unsere Elemente Zahlen sind aus einem Bereich von 0 bis k-1. Und das ist jetzt noch nicht das tolle Ergebnis, was wir jetzt am Anfang produzieren, aber wir werden dieses dann später verwenden. Unsere Strategie ist jetzt ganz einfach, dass wir uns k sogenannte Buckets organisieren und in diese Buckets unsere Elemente einsortieren. Das heißt, also Bucket kann man sich vorstellen, so ist die Übersetzung vielleicht so viel wie Eimer oder sowas. Wir werfen also unsere Elemente in die entsprechenden Eimer. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir beispielsweise die hier genannten Zahlen sortieren sollen, dann würde das also einfach so laufen. Wir würden die entsprechenden Elemente in die jeweiligen Eimer werfen. Also wir würden das Element 3 in den Eimer für 3 werfen. Wir würden das Element 0 in den Eimer für 0 werfen. 1 in den Eimer für 1 und so weiter. Und ganz zum Schluss müssten wir einfach nur noch diese einzelnen Listen, die dabei entstehen, also jeder Eimer würde sozusagen eine Liste von Elementen enthalten, dann müssten wir diese Listen nur noch aneinander hängen und dann hätten wir eine sortierte Sequenz. Was ist der Grund, warum wir das nicht immer so machen? Naja, der Grund ist ganz klar, wenn wir uns vorstellen, dass wir Zahlen sortieren wollen, die alle, sagen wir mal, 32-Bit-Zahlen sind, dann müssten wir ganz schön viele Eimer machen, nämlich 2 hoch 32 viele und in den meisten Eimern wäre überhaupt nichts drin. Das heißt, da wäre die Laufzeit relativ schlecht. wie könnte man das Ganze jetzt implementieren? Also hier ist das jetzt mal im Pseudocode dargestellt. Also wir würden jetzt hier so eine Funktion caseSort definieren wollen. Und diese Funktion caseSort, die bekommt also so eine Menge von Elementen S. Und was wir am Anfang machen ist, wir erzeugen erstmal mit diesem new-Operator ein neues Array, was wir B nennen. Und dieses Array hat also die Größe groß K. Also das ist die Anzahl der verschiedenen Elemente, die wir hier haben können. Und wir würden uns dann im nächsten Schritt einfach jedes einzelne Element E aus unserer Sequenz S anschauen und würden dieses Element an die entsprechende Liste des Buckets von dem jeweiligen Schlüssel anhängen. Also wir würden den Schlüssel von dem Element E bestimmen. Das ist unser Index in das Array. Wir greifen auf das Array B zu und hängen mit der Pushback-Operation dieses Element E hinten an die entsprechende Liste an. So. Und ganz zum Schluss ist, naja, das ist hier jetzt noch etwas unkonkret dargestellt. Hier wird also sozusagen durch diese Concatenate-Operation werden die einzelnen Listen aneinander gehängt. Und da wissen wir ja, wenn wir das also jetzt nicht gerade mit Arrays implementieren, dann Listen aneinander hängen, das ist relativ einfach. Also diese Concatenate-Operation, die jetzt hier nicht weiter ausgeführt ist, soll einfach nur die ganzen Listen verbinden. So, und diese Struktur, die wird dann zum Schluss zurückgegeben und was wir bekommen, ist also eine Liste von sortierten Elementen. Was ist die Laufzeit von dem Ganzen? Naja, die Laufzeit hängt natürlich zunächst mal von der Anzahl der Elemente in unserer Sequenz S ab, also von der Zahl klein n. Und dann zusätzlich hängt die Laufzeit natürlich noch von der Anzahl unserer Buckets ab, weil wir müssen ja zumindest auch mal das Array von Listenanfängen erzeugen und dafür Speicherplatz bereitstellen. Und deswegen steht hier also nicht nur Theta von n, sondern Theta von n plus k. Und was uns da natürlich auffällt bei der Laufzeit ist, also das n ist schon mal besser als n log n, aber wir müssen aufpassen, wenn dieses große k entsprechend echt größer wäre oder zumindest genauso groß wie die Größenordnung n log n, dann hätten wir nichts gewonnen, weil wir wollen ja ein Verfahren kreieren, was eine Worst-Case-Laufzeit hat, die besser ist als n log n. Das heißt, das Ganze lohnt sich nur, wenn dieses k hier also auch wirklich in seiner Größenordnung echt kleiner ist als n log n. Deswegen steht hier also klein o von n log n. Ja, Speicherverbrauch sollte auch klar sein. Also wir brauchen natürlich Speicher in der Größenordnung von o von n für unsere Elemente, die zu sortieren sind. Und wir müssen natürlich auch Speicherplatz bereitstellen für die entsprechende Listenanfänge oder Listen und das sind k Stück, also brauchen wir O von k Listen und das kostet uns dann also insgesamt Speicher in der Größenordnung von Theta von n plus k. So, okay, das alleine ist also jetzt noch nicht ausreichend, weil wir also eben dafür sorgen müssen, dass dieses k nicht zu groß wird und wir nicht zu viele Eimer sozusagen anlegen. Und deswegen können wir dieses Verfahren natürlich jetzt nur als Baustein benutzen, um am Ende wirklich unser eigentliches Verfahren zu konstruieren. Was bei der ganzen Sache wichtig ist, ist, dass dieses Sortierverfahren, was wir hier K-Sort genannt haben, dass das stabil ist. Und stabil bedeutet in diesem Sinne, wenn es Elemente gibt, die den gleichen Schlüssel haben und ich mir die Reihenfolge dieser Elemente mit gleichem Schlüssel in der Ausgangssequenz anschaue und mir die Reihenfolge dieser Elemente mit dem gleichen Schlüssel in der Endsequenz anschaue, dann stehen diese Elemente immer noch in derselben Reihenfolge. Das ist etwas, was uns nicht jedes Sortierverfahren automatisch garantiert. Manche tun das, manche nicht. Und die Verfahren, die das garantieren, die nennt man stabile Sortierverfahren, weil sich die Reihenfolge der Elemente mit gleichem Schlüssel eben nicht ändert. So. Und hier wird das natürlich dadurch erreicht, dass die Elemente nicht irgendwie wahllos in die einzelnen Eimer geworfen werden und sich dabei die Reihenfolge verändern kann, sondern hier wird es also dadurch garantiert, dass die Elemente durch die Pushback-Operation hinten an die Liste angefügt werden und damit eben natürlich ihre Reihenfolge behalten. So, was wollen wir jetzt damit machen? Wir wollen dieses Verfahren benutzen, um das sogenannte Radix-Sort-Verfahren zu konstruieren. Und beim Radix-Sort-Verfahren verwenden wir eine sogenannte k-adische Darstellung von unseren Schlüsseln. Das heißt also so viel wie, wir verwenden Schlüssel, die aus Ziffern bestehen, und zwar aus k verschiedenen Ziffern, die da die einzelnen Stellen sein können. Das heißt, also im Dezimalsystem wären es die Ziffern von 0 bis 9, im Hexadezimalsystem kämen entsprechend noch die Buchstabenziffern A bis F dazu, und das wären also in dem üblichen Verwendungsschema die Ziffern von 0 bis K-1 sozusagen. Und unsere eigentlichen Schlüssel bestehen dann aus mehreren Stellen von diesen Ziffern. Und zwar bezeichnen wir die Anzahl der Stellen mit D. Und die dadurch repräsentierten Zahlen, die reichen dann natürlich entsprechend vom Wert 0, ja, wenn ich also alles Nullen in meinen Ziffern hätte, bis zum Wert K hoch D minus 1. Ja, kann ich mir überlegen, also zum Beispiel im Zehnersystem, wenn ich drei Stellen habe und die Ziffern von 0 bis 9, dann ist die höchste Zahl die 999, also genau 10 hoch 3 minus 1. Ja. So kann man sich das also vorstellen. Und was wir jetzt machen ist, wir sortieren zunächst mal unsere zu sortierenden Elemente anhand des sogenannten Least Significant Bits, das heißt anhand der niedrigstwertigsten Ziffer, und zwar mit unserem K-Sort-Verfahren. Und dann machen wir das aber nicht nur für die niedrigstwertige Ziffer, sondern auch entsprechend dann hinterher für die Ziffer mit dem zweitniedrigsten Wert und mit dem drittniedrigsten Wert und so weiter. Und wir behalten dadurch die entsprechende Ordnung von unseren Teillisten bei. Im Pseudocode könnte man sich das Ganze zum Beispiel so notieren, dass man sagt, okay, wir bekommen als Eingabe unsere entsprechende Sequenz S. Das ist also eine Sequenz von unserem Elementtyp. Und wir durchlaufen eine Schleife, indem wir bei jedem Schleifendurchlauf einmal das K-Sort-Verfahren starten. Und es gibt so einen Parameter i. Und dieser Parameter i legt uns fest, die wieviel niedrigstwertige Ziffer wir verwenden. Das heißt, am Anfang ist die Variable i 0. Das heißt, wir verwenden die Ziffer, die dem Wert k hoch 0 sozusagen zugeordnet ist, also in unserem Fall dann die Einerstelle. Im zweiten Durchlauf wäre i gleich 1 und dann würden wir entsprechend die Ziffer verwenden, also die zweite Ziffer, die dem Multiplikator k hoch 1 zugeordnet ist und so weiter. Und das Ganze tun wir also d mal, das heißt die Variable i läuft von 0 bis d minus 1. Und jedes Mal, wenn wir einen Durchlauf machen, rufen wir unser K-Sort-Verfahren auf. Aber diesmal, wir sehen es hier schon, das Verfahren ist hier leicht modifiziert worden. Das K-Sort-Verfahren hatte eigentlich als Parameter nur die eigentliche Sequenz S. Hier kommt jetzt noch der Parameter I dazu. Und dieser Parameter sagt, nach welcher Ziffer wir also hier sortieren sollen. Ja. Genau gesagt sortieren wir sozusagen nach dem Schlüssel Key mit Index I von X und Key mit Index I von X ist also der eigentliche Schlüssel, also wenn wir die ganze Zahl betrachten würden und dann eine Integer-Division durch K hoch I durchführen würden, wir würden also sozusagen die letzten Ziffern von dieser Zahl streichen und uns dann entsprechend nur die letzte Ziffer anschauen. Das ist also das genau, was diese Operationen hier tun. Wir extrahieren sozusagen die Ziffer, die einer bestimmten Stelle entspricht. So. Wie schon gesagt, dieses Verfahren hängt halt sehr daran, dass das K-Sort-Verfahren stabil ist. Wir werden das auch gleich in dem Beispiel noch sehen, wo man sich selbst dann davon überzeugen kann. Also dieses Verfahren baut sozusagen darauf auf, dass die Elemente, die eine gleiche ite-Ziffer haben, sortiert bleiben bezüglich der Ziffern i-1 bis 0, während man eben nach dieser ite-Ziffer sortiert. Die Laufzeit von dem Verfahren kann man hier natürlich jetzt relativ einfach ablesen. Wir sehen diese Vorschleife hier, die wird also d mal durchlaufen und wir bekommen also hier so einen Faktor von d und entsprechend müssen wir dann nur die Komplexität von dem K-Sort-Verfahren einsetzen. Das ist jetzt hier natürlich immer noch parametrisiert mit dem i, aber davon hängt die Laufzeit nicht ab. Und die Laufzeit von dem K-Sort-Verfahren war eben O von n plus k. Also haben wir d mal n plus k als Größenordnung für die Laufzeit von diesem Verfahren. Ja. Und das bedeutet, wenn wir uns hier also auf eine bestimmte Anzahl von Stellen bei unseren Zahlen festlegen, dann haben wir hier eine lineare Laufzeit. Ja. Okay, schauen wir uns das Ganze mal im Beispiel an. Also wir haben hier 7 Zahlen, die zu sortieren sind. Wir sehen, dass die Zahlen so organisiert sind, dass alle dieselbe Anzahl von Stellen haben. Das heißt, die Zahlen, die eigentlich kleiner sind, die haben eine führende Null erhalten oder in einem Fall sogar 2 führende Nullen. Und Zahlen sind hier jetzt alle so gekennzeichnet, dass hier erstmal die letzte Ziffer markiert ist. Das heißt, wir wollen nach dieser letzten Ziffer sortieren und wir werfen diese Zahlen in die entsprechenden Eimer für die letzte Ziffer. Gibt es da eine Frage? Ja, also ich wiederhole ganz kurz die Frage. Wieso fängt man am niedrigstwertigen Bit und nicht am höchstwertigen Bit an? Die Frage ist berechtigt. Grundsätzlich kann man beides tun, aber wenn ich am höchstwertigsten Bit anfange, dann kann es passieren, dass ich ein Problem kriege, nämlich ich zerstückele meine Sequenz in relativ viele Teile und ich bekomme dann unter Umständen relativ viele Eimer. Also grundsätzlich geht das, man kann auch beim höchstwertigsten Bit anfangen. Aber man muss dann aufpassen, man kriegt, wenn man das einfach ganz naiv tut, eine schlechtere Laufzeit raus. Ja? Wenn man beim niedrigstwertigen Bit anfängt, dann ergibt sich sozusagen alles mehr oder weniger wie von selbst. Vielleicht machen wir erstmal ganz kurz das Beispiel und dann können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Also, wir sehen hier, dass es 4 unterschiedliche letzte Ziffern gab. Es gab als letzte Ziffer die 2, die 3, die 4 und die 7. Die Eimer für die anderen letzten Ziffern, die sind natürlich auch da, aber sie sind leer. Aber wir müssen uns darüber bewusst sein, dass für diese anderen Buckets oder Eimer auch Speicherplatz im Sinne von Listenanfängen bereitsteht. So, jetzt habe ich also die Zahlen entsprechend der letzten Ziffer sortiert und jetzt schaue ich mir die Hintereinanderreihung dieser einzelnen Buckets an. Das ist das, was hier wieder dargestellt ist. Das heißt, ich habe die einzelnen Eimer wieder zusammengefügt zu einer Sequenz und ich schaue mir jetzt die zweitkleinste Ziffer an, also die zweite Ziffer von hinten und deswegen sind die hier also fett markiert und ich führe wieder mein Bucket-Sort-Verfahren entsprechend dieser zweiten Ziffer durch und wir sehen, es gab in diesem Fall zufälligerweise auch wieder vier verschiedene zweite Ziffern, die 0, die 1, die 2 und die 7. Und die einzelnen Buckets enthalten hier jetzt auch unterschiedlich viele Elemente. Und es gibt natürlich auch wieder die Buckets für die entsprechenden anderen zweiten Ziffern, also für die 3, 4 und so weiter. Nur, dass diese Buckets eben leer sind. Ich füge die einzelnen Inhalte der Buckets wieder zusammen zu einer Sequenz. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was hier passiert ist, dann sehen wir schon, dass die Zahlen so organisiert sind, dass hier, wenn ich mir die letzten beiden Ziffern anschaue, die Zahlen schon in der sortierten Reihenfolge stehen. Das Einzige, was uns noch davon abhält, dass diese Zahlen wirklich richtig sortiert sind, sind die Ziffern, die weiter vorn stehen. In diesem Fall ist es jetzt halt eben nur eine Ziffer. Okay, und wir würden hier also ein letztes Mal unser entsprechendes K-Sort-Verfahren anwerfen und würden hier jetzt also nach der dritten Ziffer von hinten sortieren. Und hier gibt es jetzt also 5 Zahlen, die mit 0 beginnen, eine, die mit 1 beginnt und eine, die mit 2 beginnt. Und wir würden unsere Elemente aber hier nach wie vor so in die entsprechenden Buckets einfügen, dass sie nach wie vor noch in derselben Reihenfolge stehen wie vorher. Das heißt, dieses Element 003 steht tatsächlich auch vor dem Element 012, wie eben in der vorherigen Sortierung schon auch, obwohl beide im selben Bucket für die Ziffer 0 eingefügt wurden. Ja? Und natürlich gilt dasselbe für die 017 und für die 024 und für die 074. Also die Reihenfolge in diesem neuen Bucket für die Elemente mit gleicher Ziffer bleibt erhalten. Stabiles Sortierverfahren. So. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was passiert, wenn ich das Verfahren einfach so andersrum anwende, das heißt, ich sortiere erst nach dem MSB oder MSD, Most Significant Bit oder Most Significant Digit, dann würde ich natürlich zum Schluss nach dem niedrigstwertigen Bit sortieren und dann hätte ich eine relativ komische Reihenfolge bei meinen Zahlen. Das heißt, ich kann dann nicht einfach alles zusammenfügen und dann immer wieder nach der nächst geringwertigeren Ziffer sortieren, sondern ich müsste das, was ich einmal aufgespalten habe, auch als verschiedene Buckets aufrechterhalten. Also nehmen wir mal an, wir würden erst nach dem vordersten Bit sortieren. Dann würden wir hier ein paar Zahlen bekommen, die mit 0 beginnen. Wir würden ein paar Zahlen bekommen, die mit 1 beginnen. Also, oder nur eine in diesem Fall und eine Zahl, die mit 2 beginnt und so weiter. Und dann dürfte ich aber dieses ganze Konstrukt nicht wieder zusammenfügen, sondern auf jedes einzelne Bucket, was da existiert, müsste ich dann das entsprechende K-Sort-Verfahren anwenden. Ja? Also das und das würde sich natürlich immer weiter aufspalten und entsprechend würde ich hier dieses K-Sort-Verfahren auch viel öfter aufrufen. So, zum Schluss bekommen wir natürlich unsere sortierte Sequenz, also wie schon zu erwarten war, alle Zahlen stehen in der richtigen Reihenfolge und wir sind fertig. Also hat sich die Frage mit dem letzten und ersten signifikanten Bit damit einigermaßen geklärt. Okay, gibt es noch andere Fragen zu diesem Abschnitt? Okay, ich sehe jetzt keine. An dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, ich bin also beim in den letzten Tagen mal gebeten worden, ob wir nicht vielleicht eine zusätzliche Pause einfügen können. Also wir würden das, wenn Sie nichts dagegen haben, heute einfach mal so organisieren, dass wir vielleicht statt einer Pause zwei Pausen machen und dafür die etwas kürzer. Also nach einer Dreiviertelstunde meinetwegen und die andere Pause dafür dann nach einer zusätzlichen Dreiviertelstunde. Also so grob. Okay. Dann würden wir jetzt zum externen Sortieren kommen. Okay, was ist das Problem, was wir betrachten wollen? Wir haben ja schon gesagt am Anfang, als wir über die, über das Rechnermodell gesprochen haben, dass wir ein Rechnermodell benutzen, bei dem alle Grundoperationen sozusagen eine Zeiteinheit verbrauchen. Und wir hatten schon gesagt, dass es manchmal sinnvoll ist, ein etwas abgewandeltes Rechnermodell anzuschauen, bei dem man nicht nur eine Ebene der Speicherhierarchie in Betracht zieht, sondern möglicherweise etwas mehr. Und dieses sogenannte External Memory Model, was wir hier jetzt betrachten wollen beim externen Sortieren, das baut also darauf auf, dass wir einen begrenzten Hauptspeicher haben und die Größe dieses Hauptspeichers, die nennen wir M. Und wir müssen allerdings auf Elemente zugreifen, die nicht in unseren Hauptspeicher passen, weil zum Beispiel die Probleminstanz eine Größe hat, die unsere Hauptspeichergröße überschreitet. Und deswegen liegt also der Hauptteil unserer Daten auch während der Verarbeitung auf der Festplatte zum Beispiel, also im externen Speicher. Und dieser externe Speicher ist beliebig groß. Der ist also in seiner Größe nicht begrenzt. Aber was uns interessiert, ist die Transfergröße, mit der wir Speicher vom Hauptspeicher auf den externen Speicher, also auf die Festplatte, transportieren können, beziehungsweise umgekehrt, also von der Festplatte lesen können. Und dieser Transfer zwischen Hauptspeicher und Festplatte, der soll also in Blocks der Größe B stattfinden. So, das heißt, wir haben hier zwei Parameter. Das eine ist die Größe des Hauptspeichers M und das andere ist die Blockgröße, mit der wir Speicher auf bzw. von der Festplatte transportieren können. Unsere Aufgabe oder unser Interesse ist es jetzt, weil wir wissen, dass der Transport von Daten auf die Festplatte bzw. von der Festplatte viel länger dauert als die Operationen, die wir auf dem Hauptspeicher ausführen, dass wir nur für unsere Laufzeit zählen wollen, wie viele Blocktransfers notwendig sind, um unsere Probleminstanz zu lösen. Das heißt, wir abstrahieren sozusagen von unserem eigentlichen Rechner, indem wir sagen, alles, was wir im Hauptspeicher tun und alles das, was wir mit dem Prozessor tun, das ist so schnell, dass wir uns um die Laufzeit dabei nicht kümmern müssen. Das Einzige, was wir zählen wollen, ist, wie oft schreiben wir einen Block auf die Festplatte und wie oft lesen wir einen Block von der Festplatte. In unserem Fall gehen wir jetzt noch davon aus, dass diese beiden Dinge gleich schnell stattfinden. Wir wissen, dass das in der Praxis vielleicht auch nicht unbedingt der Fall ist, aber das ist zumindest eine gute Annäherung. So, an dieser Stelle bleibt vielleicht noch zu sagen, dass sich das, was wir jetzt tun, eigentlich nicht nur darauf anwenden lässt, auf dieses Problem, was passiert, wenn ich mit der Festplatte arbeiten muss, sondern mehr oder weniger dasselbe Problem ergibt sich auf anderen Ebenen unserer Speicherhierarchie, das heißt, wenn wir mit den unterschiedlichen Cache-Ebenen arbeiten. So, was wir jetzt machen wollen ist, wir gehen also davon aus, dass wir eine große Menge von Elementen auf unserer Festplatte liegen haben und diese Elemente sollen sortiert werden. Und wir wollen das Ganze angehen mit dem Merge-Sort-Verfahren, wollen also das gleiche Prinzip hier wiederverwenden. Und eine der Sachen, warum das Merge-Sort-Verfahren hierfür besonders geeignet ist, das ist, weil es ja im Prinzip unsere eigentlichen Elemente nicht wahllos im Speicher zugreift, sondern weil es diese Elemente sozusagen scannt. Das heißt, es werden immer konsekutive Elemente, Elemente, die nebeneinander liegen, nacheinander verwendet. Und das ist natürlich gerade im Zusammenhang mit Festplatten deutlich besser als irgendwelche wahlfreien Random Access Zugriffe. So, also unser großes Feld, das steht also nun auf der Festplatte und wir wollen hier noch eine Annahme machen, nämlich die Anzahl der Elemente n, die wir sortieren wollen, die soll durch die Blockgröße teilbar sein, also mathematisch dargestellt hier durch dieses b teilt m. Falls das nicht der Fall ist, dann müssten wir unter Umständen unser Feld auf der Festplatte einfach mit einem fiktiven maximalen Schlüssel auffüllen. Ja, also das könnten wir sozusagen künstlich sicherstellen. Unser externes Sortierverfahren, das arbeitet jetzt so, dass wir am Anfang erstmal sortierte Teilfelder erzeugen. Diese Phase nennt man Run Formation. Und zwar laden wir dazu einfach Teilfelder der Größe m in den Speicher. Dann ist dieses Teilfeld erstmal noch unsortiert. Dann sortieren wir dieses Teilfeld im Hauptspeicher und schreiben es zurück auf die Festplatte. Dann laden wir die nächsten m-Elemente in den Speicher, die momentan noch unsortiert sind, sortieren sie im Speicher, schreiben sie zurück auf die Festplatte. Und das machen wir, bis wir alle Elemente einmal im Speicher hatten. Und das Ergebnis ist also, dass wir entsprechend große Teile der Größe m in unserer Sequenz auf der Festplatte gespeichert haben, die also schon sortiert sind. Und diese vorsortierten Teile, die nennt man also Runs. Und die Frage ist jetzt noch, wie viel Aufwand bedeutet das für uns? Also wir müssen natürlich jedes Element einmal lesen und einmal schreiben. Und das bedeutet also, wir haben entsprechend Gesamtanzahl geteilt durch die Blockgröße viele Blockleseoperationen und die Gesamtanzahl geteilt durch die Blockgröße viele Blockschreiboperationen. Und zusammen ergibt das dementsprechend 2n geteilt durch b Transfers, wobei n eben, wie gesagt, die Anzahl unserer Elemente ist und b die Anzahl der Elemente, die gleichzeitig von der Festplatte in den Speicher oder vom Speicher auf die Festplatte transportiert werden. Okay, so, also das war die Run-Formation-Phase Und jetzt kommt der eigentliche Sortieralgorithmus. Wir gehen jetzt also von diesen sortierten Teilen aus. Sie können hier hinten auch sehen, da gibt es einen Teil, der möglicherweise nicht mehr ganz die Größe M hat. Aber das ist nicht so schlimm. Aus unseren sortierten Teilen erzeugen wir nun neue sortierte Teile, die die doppelte Größe haben. Das heißt, in unseren Merge-Phasen wird es jetzt so sein, dass wir jeweils zwei von diesen Runs nehmen und sie verschmelzen, genau wie das auch die Merge-Sort-Operation in unserer früheren Vorlesung getan hat. Das heißt, aus zwei sortierten Teilen machen wir einen sortierten Teil, der nun die doppelte Größe hat. Und wenn wir damit dann fertig sind, dann ist es also so, dass wir aus diesen neuen größeren sortierten Teilen dann wieder aus jeweils zwei entsprechend einen noch größeren machen und irgendwann, früher oder später, wird es also so sein, dass wir dann das ganze Feld sortiert haben. Und das Einzige, was uns hier vielleicht so ein bisschen ärgert, das ist dieser Teil hier hinten, wo diese Verdopplung sozusagen nicht so ganz aufgeht. In der Analyse ist es dann so, dass dieser Teil, wo also die Verdopplung nicht aufgeht, dadurch gelöst wird, dass wir hier, wenn wir die Anzahl dieser Phasen bestimmen, nicht einfach nur den Zweierlogarithmus von der ursprünglichen Anzahl der Runs hatten, also log von n geteilt durch m, sondern wir müssen dann hier natürlich gegebenenfalls noch aufrunden und deshalb hier also diese Gauss-Klammern. Ja. Also dieses n geteilt durch m, was hier steht, das gibt uns genau die Anzahl der Runs an, wo hier oben in jedem Feld einmal das M drin steht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal 5 Minuten Pause und setzen dann entsprechend fort. Jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, wie wir das wirklich organisieren wollen, dass wir zwei von diesen Runs, also von diesen sortierten Teilsequenzen, wirklich verschmelzen sollen, weil genau wie das eben schon gefragt wurde, ist es natürlich so, dass ich nicht einzelne Elemente jetzt auf die Festplatte schreiben kann, sondern was ich da tue, muss natürlich in irgendeiner Form eigentlich im Hauptspeicher passieren und ich kann dann nur jeweils ganze Blocks von der Festplatte lesen bzw. auf die Festplatte schreiben. Und hier ist es jetzt also so, dass wenn ich zwei von diesen Runs verschmelzen will, genau wie bei der Merge-Sort-Operation bei dem Verschmelzungsschritt, da muss ich natürlich jetzt mir in irgendeiner Form das jeweils kleinste Element von dem jeweiligen Run bestimmen. Okay, und was ich dafür benutze, das sind also drei Puffer. Und diese drei Puffer, das sind also Blöcke, die ich im Hauptspeicher halte. Und dafür habe ich zwei Eingabepuffer. Das sind also die entsprechenden Anfangsblöcke von den beiden Runs, die ich dabei betrachte. Und dann habe ich einen Ausgabepuffer, in den ich also die kleinsten Elemente, die ich jeweils ausgewählt habe, reinschreibe. Am Anfang ist es natürlich so, dass die beiden Eingabepuffer erstmal mit jeweils B-Elementen gefüllt werden, indem ich also einen Block, nämlich den ersten Block von dem jeweiligen Run, von der Festplatte lade. Und der Ausgabepuffer, der ist natürlich leer. Was ich dann mache ist, ich habe so einen Zeiger oder eine Laufvariable, die mir jeweils das erste Element in dem entsprechenden Run anzeigt. Und damit schaue ich mir also die jeweils ersten, also führenden Elemente von den beiden Eingabepuffern an und das kleinere von diesen beiden Elementen, das schreibe ich in den Ausgabepuffer. Ja, das heißt also, ich nehme mir immer den Anfang, das Anfangselement von den beiden Blocks, vergleiche die beiden Elemente und das kleinere entferne ich aus dem Eingabepuffer und schreibe es in den Ausgabepuffer. So, jetzt gibt es zwei Dinge, die da passieren können. Das eine ist, wenn mein Eingabepuffer, also wenn einer der beiden Eingabepuffer leer wird, dann habe ich natürlich kein Element mehr am Hauptspeicher, was ich da vergleichen kann. Dann hole ich mir einfach den nächsten Block von diesem Run von der Festplatte und fülle meinen Eingabepuffer wieder. So. Das andere, was passieren kann, ist, dass der Ausgabepuffer voll ist. Das heißt, ich kann das kleinere von den beiden Elementen, was ich gerade bestimme, nicht mehr im Hauptspeicher sozusagen in die Ausgabe schreiben. Dann muss ich diesen Ausgabeblock auf die Festplatte schreiben und dann natürlich den Ausgabepuffer entsprechend leeren. Das heißt, wenn ich dann diesen Ausgabeblock auf die Festplatte geschrieben habe, dann steht dieser Puffer natürlich wieder komplett zur Verfügung und dann kann ich da wieder Elemente eintragen. Ja. Für uns ist interessant, was uns das Ganze kostet. Naja, wir haben gesagt, wir haben in der Run-Formation-Phase N durch B Transferoperationen zum Lesen, ja, weil wir jeden, also von den N-Elementen lesen wir ja immer B gemeinsam, das heißt, wir haben N durch B Transferoperationen zum Lesen, dann muss jedes Element einmal geschrieben werden, dann haben wir also nochmal N durch B Operationen zum Schreiben, das sind insgesamt 2N durch B und für die Merge-Phase, da ist es jetzt so, dass wir gesagt hatten, wir haben also am Anfang N geteilt durch M Runs erzeugt in der Run-Formation-Phase und haben gesagt, jedes Mal werden 2 verschmolzen und wir müssen uns überlegen, wie viele Phasen gibt es. Also wenn wir jedes Mal 2 verschmelzen, dann dauert es 2er Logarithmus von dieser Anzahl der anfänglichen Runs lange im Sinne von der Anzahl der Phasen. Und naja, und dann kann es natürlich noch passieren, dass das keine natürliche Zahl ist und für den Fall mussten wir praktisch aufrunden. Das ist das, was wir im Bild gesehen haben, wo das nicht ganz aufgegangen ist. Das heißt also, der Zweierlogarithmus aufgerundet von n geteilt durch m mal 2n durch b ist also der Anteil für die Merge-Phasen und zusammen mit den 2n durch b von der Run-Formation-Phase ergibt sich also entsprechend dann dieser Ausdruck hier für die Komplexität dieses Algorithmus. Ja, also im Bild, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen, im Bild würde man das also so machen, dass wir sagen, wenn wir, angenommen wir wollen die beiden Runs verschmelzen, die die Größe 4m haben, dann würden wir uns also hier einen Block anschauen, der hier am Anfang ist und wir würden einen Block anschauen, der hier am Anfang ist, würden diese beiden Blocks als Eingabepuffer in unseren Hauptspeicher übertragen. Wir hätten dann einen Ausgabepuffer in unserem Hauptspeicher, den male ich mal da drüben hin, und dann würden wir beginnend von den kleineren Elementen diesen Block hier abarbeiten und würden auch das jeweils kleinste Element dann in den Ausgabepuffer übertragen, also entweder von hier dahin oder von hier dahin. Und jedes Mal, wenn einer von diesen blauen Puffern leer wird, dann würden wir den nächsten blauen Puffer laden, also angenommen, angenommen, das würde hier von dem zweiten Run passieren, dann würden wir also den nächsten Block in den Hauptspeicher laden und immer, wenn unser grüner Ausgabepuffer voll wird, würden wir den auf die Festplatte schreiben und dann würde der wieder vollständig zur Verfügung stehen. Ja, so muss man sich das vorstellen. Okay. Was ist jetzt die Voraussetzung dafür, dass das Ganze funktioniert? Naja, die Blöcke, die wir da verwenden, die müssen natürlich in den Speicher passen. Das heißt, in diesem Fall zwei Eingabepuffer und ein Ausgabepuffer, also drei Blöcke müssen in den Speicher passen. Wir könnten aber theoretisch, wenn wir mehr Speicher zur Verfügung haben, auch unser Verfahren dadurch verbessern, dass wir mehr Elemente im Hauptspeicher halten. Und das nennt man dann K-Way, also K wie K, K-Wege, Merge-Sort oder Multi-Way-Merge-Sort. Und dabei wäre es eben so, dass man möglicherweise nicht nur zwei Blöcke verschmilzt, also zwei Runs, sondern K größer gleich zwei Runs gleichzeitig betrachtet. Und hier ist es dann so, wenn das tatsächlich eine relativ große Zahl ist, dann würde man natürlich nicht jedes Mal in jedem Schritt alle ersten Elemente von diesen ganzen K-Runs betrachten wollen, sondern man würde das Ganze etwas cleverer organisieren, indem man eine sogenannte Prioritätswarteschlange benutzt. Ja, auf Englisch Priority Queue. Und diese Prioritätswarteschlange ist in der Lage, das minimale Element von diesen k verschiedenen Runs in der Zeit O von log k uns zurückzuliefern. Also theoretisch, wenn wir es einfach machen würden, das könnten wir eigentlich auch, könnten wir einfach alle k führenden Elemente von den verschiedenen Runs anschauen und dann immer das kleinste davon benutzen. Das wäre jetzt nicht so schlimm, weil das ja im Hauptspeicher passiert. Und wir diese Zeit eigentlich mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen wollen. Aber in der Praxis tut man das natürlich nicht, sondern macht das unter Umständen ein bisschen cleverer. Hier ist es dann so, dass wir dann also nicht nur zwei Eingabepuffer plus einen Ausgabepuffer im Hauptspeicher halten müssen, sondern wir hätten dann entsprechend also K plus 1 Blocks, K für die Inputpuffer, und den einen eben für den Output-Buffer. Und die Prioritätswarteschlange, also die Priority Queue, die muss natürlich auch noch mit in den Hauptspeicher passen. Also die K plus 1 Blocks und die entsprechende Datenstruktur für die Prioritätswarteschlange. So, jetzt, das wissen wir noch nicht, aber wir werden das so organisieren, dass die Prioritätswarteschlange, wenn da K-Elemente zu vergleichen sind, dass die Speicher in der Größenordnung von O von K benutzen wird. Und wenn wir das also mit diesen K plus 1 Blocks der Größe B zusammenrechnen, dann muss das also kleiner gleich der Hauptspeichergröße M sein. Und wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen umstellen, dann kommen wir also darauf, dass wir das K so wählen können, dass es in der Größenordnung von O von M durch B liegt. Ja, also ich kann natürlich das K nicht beliebig groß machen, aber unsere Schranke ist hier O von M durch B. Also Hauptspeichergröße geteilt durch die Blockgröße. So. Jetzt die Frage, was haben wir denn davon, wenn wir jetzt nicht zwei Runs gleichzeitig betrachten, sondern ja, K. Was sich dabei reduziert, ist die Anzahl der Merge-Phasen, weil dieses K in unserer Komplexität so eingeht, dass es hier diese Basis von dem Logarithmus bildet. Also wenn wir uns vorher überlegt haben, dass also immer zwei Runs zu einem verschmolzen werden, und daher kam eben auch die Basis 2 des Logarithmus in dieser Formel, ist es jetzt so, dass wir mehr als 2, nämlich k Runs zu einem verschmelzen und dann brauchen wir entsprechend Logarithmus zur Basis k von der ursprünglichen Anzahl der Runs viele Merge-Phasen. Auch hier ist es natürlich so, dass dieser Logarithmus zur Basis k möglicherweise jetzt keine ganze Zahl ist, deswegen ist hier nochmal aufgerundet worden. Dann brauchen wir möglicherweise noch eine Phase mehr. Aber größenordnungsmäßig ist es also so, dass wir hier auch von dieser ursprünglichen Run-Anzahl n geteilt durch m einfach den Kartenlogarithmus hier bilden. Und ja, die Gesamtkomplexität ändert sich dann entsprechend an dieser Stelle. Also hier ist es jetzt nicht mit k notiert, sondern entsprechend mit dieser Schranke, die wir da oben bekommen haben. Also von hier bekommen wir also eine Gesamtanzahl von Blocktransfers von 2 mal n geteilt durch b mal 1 plus den aufgerundeten Logarithmus von n geteilt durch m zur Basis groß m geteilt durch b. So, was bedeutet das für die Praxis? In der Praxis ist die Anzahl dieser Merge-Phasen, die wir benötigen, um unsere sortierte Sequenz zu erzeugen, sehr klein. Insbesondere ist es so, wenn wir uns überlegen, was passiert eigentlich, wenn dieses n hier kleiner ist als m Quadrat geteilt durch b. Ja, also ich setze praktisch, ne, ich setze also praktisch für dieses n hier den Wert m Quadrat durch b ein. Und was ich da erhalte, ist also der Logarithmus von m durch b zur Basis m durch b. Ja? Und das bedeutet, ich brauche dann in diesem Fall also nur eine einzige Merge-Phase. Ich erzeuge erst m durch b Runs von der Größe m und dann muss ich einmal mergen. Ja? Also, wenn man sich dann noch überlegt, dass diese Annahme n kleiner gleich m Quadrat durch b in der Praxis überhaupt keine Hürde darstellt, sondern sich wirklich in den praktisch relevanten Fällen wirklich erfüllen lässt, dann ist das also eine Aussage, dass man hier mit relativ wenig Aufwand dieses externe Sortierverfahren implementieren kann. Und dann kann man sich natürlich noch überlegen, wie sieht das aus? Kann ich da noch besser werden als dieser Wert, den wir da erreicht haben? Und da lässt sich dann tatsächlich auch beweisen, dass wir eine entsprechende passende untere Schranke von der gleichen Größenordnung hier erhalten. Das heißt, dieses Verfahren, dieses K-Wege-Merge-Sort-Verfahren ist tatsächlich auch bis auf konstante Faktoren im Prinzip optimal. Ja, also man kann da tatsächlich auch nicht besser werden. Gut, jetzt wieder die übliche Frage. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu diesem Abschnitt? Externes Sortieren. Ich sehe, Sie sind immer fleißig am Diskutieren. Aber wahrscheinlich nicht über GAD, sondern über Quizduell oder so. Ich weiß, ich kann das ja verstehen. Es ist vielleicht interessanter, aber ja, okay. Gut, also wenn es keine Fragen gibt, dann würden wir das nächste Kapitel anfangen, was uns zu einem eigentlich davon gänzlich anderen Thema führt. Aber wir haben es ja eben gesehen, was sich an dieser Stelle sozusagen für das externe Sortieren zum Beispiel verwenden lässt, die sogenannten Prioritätswarteschlangen oder eben auf Englisch Priority Queues. Das heißt, wir behandeln jetzt eigentlich Datenstrukturen, die als Tool also die für sich genommen eigentlich erstmal keinen großen eigenen Wert haben, aber die als Tool innerhalb von anderen Algorithmen wahnsinnig wichtig sind. So, okay. Dazu gibt's erstmal ein paar grundsätzliche Betrachtungen. Was wollen wir überhaupt tun? Also, wie auch in den vorangegangenen Kapiteln, interessieren wir uns erstmal für eine Menge von Elementen M. Und jedem Element soll in diesem Fall eine Priorität zugeordnet sein. Wir notieren das jetzt hier einfach mit Prio von E. Und das ist also letztlich einfach eine Zahl, die diesem Element zugeordnet ist. Man muss sich dann noch darüber einigen, wie man das Ganze übersetzen will. Also ob das bedeuten soll, dass kleine Zahlen sich übersetzen zu besonders dringend oder besonders wichtig oder ob große Zahlen sich übersetzen sollen zu besonders dringend oder besonders wichtig. Das ist aber für das grundsätzliche Funktionsprinzip egal. Das kann man umsetzen, wie man will. Man muss es halt dann nur konsistent tun. Ja, unsere Operationen, die wir betrachten wollen, das sind im Wesentlichen diese vier Stück. Und zwar zum einen wollen wir manchmal eine Operation Build haben. Und diese Operation bekommt eine gewisse Menge von Elementen und soll aus dieser Menge von n Elementen unsere Prioritätswarteschlange konstruieren. Das kann man manchmal gebrauchen, wenn man gleich mehrere Elemente auf einmal zu Beginn gegeben hat. Was wir natürlich auf jeden Fall haben wollen, ist eine Insert-Operation, bei der wir schon eine Prioritätswarteschlange haben und in diese Prioritätswarteschlange ein neues Element einfügen. Ja, bei der Build-Operation ist es so, da gehen wir in der Regel davon aus, dass diese Prioritätswarteschlange am Anfang leer war. Bei der Insert-Operation können dann natürlich schon Elemente drin sein. Dann, und das ist eigentlich das Wichtigste, wollen wir aus unserer Menge das Element bestimmen mit minimalem Prioritätswert. Also eigentlich müsste man sagen, mit der höchsten Priorität, aber in der Regel übersetzt sich das zum kleinsten Wert. Ja, also mit dem minimalen Wert. Und was wir dann noch tun wollen, das brauchen wir eigentlich auch immer, das ist die Delete-Min-Operation, bei der wir dieses Element mit minimalem Prioritätswert löschen und es möglicherweise auch noch zurückgeben. Also da kann man sich jetzt drüber streiten, wie man das genau implementieren soll. Aber wir brauchen im Wesentlichen die Varianten neues Element einfügen, minimales Element bestimmen und minimales Element löschen. Manchmal gehen wir in unserem Funktionsumfang aber über diese vier Operationen noch etwas hinaus, indem wir nämlich sagen, wir wollen adressierbare Prioritätswarteschlangen haben und hier unterscheiden sich die Operationen etwas von den vorher genannten, indem wir nämlich nicht nur zum Beispiel bei der Insert-Operation so ein Element E einfügen, sondern wir bekommen nach dem Einfügen in unsere Prioritätswarteschlange einen Zeiger zurück. Also das ist das, was hier Handle genannt ist. Wir bekommen in irgendeiner Form eine Möglichkeit, auf dieses Element in unserer Prioritätswarteschlange zu zeigen. Das haben wir in der alten Variante nicht gehabt. Da wussten wir nur, das Element ist irgendwo in der Prioritätswarteschlange, aber wir können nicht von außen darauf zugreifen. Wir haben keinen Pointer, keinen Zeiger, keine Referenz oder was auch immer. Und die Variante hier für die adressierbaren Prioritätswarteschlangen, die wird es uns möglich machen, zum Beispiel ein Element schneller aus der Prioritätswarteschlange zu löschen, als das sonst der Fall wäre. Also hier zum Beispiel gibt es eine Remove-Operation, bei der wir den Zeiger, den wir beim Einfügen des Elements bekommen haben, als Parameter übergeben können und damit das Element aus der Prioritätswarteschlange löschen können. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Prioritätswert eines Elementes zu verändern. Und zwar in der Regel so, dass der Prioritätswert reduziert wird. Diese Operation nennt sich Decrease Key, weil eben der entsprechende Schlüsselwert reduziert wird. Dabei bekommen wir einen Zeiger auf das Element, was hier wieder als Handle notiert ist, und wir bekommen so einen zweiten Parameter K. Und da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, wie man das implementieren soll, ob der Prioritätswert des Elementes um diesen Wert K reduziert werden soll oder ob er auf diesen Wert K reduziert werden soll. Aber das ist eine Implementierungsfrage. Das ist für die Funktion eigentlich jetzt für uns sekundär. Wichtig ist nur, ich bekomme die Möglichkeit, die Priorität eines Elementes zu verändern. Ja, und dann kann man mit diesen adressierbaren Prioritätswarteschlangen noch etwas machen. Man kann sie nämlich verschmelzen mit Hilfe dieser Merge-Operation. Also hier ist das jetzt formal so organisiert, dass die eine Prioritätswarteschlange M mit einer zweiten Prioritätswarteschlange Q, die als Parameter übergeben wird, verschmolzen wird und die zweite Prioritätswarteschlange damit nun praktisch leer wird. Also das ist hier praktisch die neue verschmolzene, befindet sich dann also in M und die zweite, die da rein verschmolzen wird, die ist am Schluss leer. So, jetzt kann man sich überlegen, wie wäre das, wenn wir Prioritätswarteschlangen mit Listen implementieren würden? Ja, wenn wir es mit Listen implementieren, also machen wir es mal mit unsortierten Listen und wir sollen die Prioritätswarteschlange also praktisch erzeugen aus unseren gegebenen Elementen E1 bis EN. Ja, das ist einfach. Also wenn ich N Elemente gegeben habe und die in eine unsortierte Liste eingefügt werden sollen, dann kostet mich das Aufwand O von N. Also ich muss praktisch einmal für jedes Element so ein Listenelement erzeugen und die dann hintereinander hängen, kostet mich also Zeit O von N. Ja, wenn ich in diese unsortierte Liste ein Element einfügen soll, ja, nichts leichter als das, dann hänge ich also am Listenanfang oder am Listenende, jedenfalls an einem Ende, wo ich auf in Konstantzeit zugreifen kann, hänge ich dieses Element an und das kostet mich dann also entsprechend Konstantzeit, also O von 1. Das Problem an der Sache ist natürlich, unsortierte Listen erlauben es mir nicht, in irgendeiner Form besonders clever das Minimum zu bestimmen von den ganzen Prioritätswerten. Das bedeutet also, wenn ich die Operation Minimum oder Delete Min ausführen will, muss ich jedes Mal die ganze Liste durchgehen und dabei sozusagen das minimale Element suchen. Und das ist natürlich wirklich ziemlich dumm. Also das kostet mich dann Linearzeit O von N. Das ist viel zu schlecht natürlich. Also das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Andererseits, wenn wir dann sagen, okay, wenn wir eine sortierte Liste hätten, dann ist natürlich die Bestimmung des Minimums ganz einfach, weil das Minimum, je nachdem wie ich die Liste sortiert habe, ob sie richtig rum oder falsch rum sortiert ist, befindet sich das Minimum am Anfang oder am Ende. Ich kann es jedenfalls so organisieren, dass ich auf dieses Element in Konstantzeit zugreifen kann. Das heißt, die Minimumbestimmung und das Löschen von diesem Element, das kann ich in Konstantzeit organisieren. Ja, das ist hier jetzt der Vorteil. Der Nachteil dafür ist, das Aufbauen einer sortierten Liste, das kostet mich natürlich mindestens so viel Zeit, wie es mich Zeit kostet, diese N Elemente zu sortieren. Ja, also eine sortierte Liste bedeutet ja zwangsläufig, dass ich damit ein Sortierverfahren implementieren kann. Und wir hatten gesagt, vergleichsbasiertes Sortieren zumindest. Das können wir nicht schneller als in Worst-Case-Zeit O von n log n. Und das bedeutet also, die Bild-Operation, die kostet mich hier auch wirklich mindestens Zeit O von n log n. Ja, und das Einfügen eines Elements ist natürlich in einer sortierten Liste auch nicht so einfach. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Auf einem Array könnte ich zumindest binäre Suche machen, um die richtige Stelle zu finden, um das Element einzufügen. Ich hätte dann aber so gleich natürlich wieder das Problem, dass ich das Element nicht einfach einfügen kann, sondern dass ich dann die nachfolgenden Elemente verschieben muss. In der Liste ist es noch schlimmer. Da kann ich nicht mal die richtige Stelle in der entsprechenden Zeit finden, sondern ich muss die ganze Liste durchgehen. Dafür habe ich dann natürlich es etwas einfacher mit dem Einfügen, wenn ich einmal die Stelle gefunden habe. Aber die Stelle zu finden kostet mich natürlich Linearzeit, weil ich im Zweifelsfall die ganze Liste durchgehen muss. So, das ist hoffentlich überzeugend. Also in dem einen Fall ist das Finden des Minimums nicht besonders einfach. Also hier in diesem Fall. Und in dem anderen Fall ist das Einfügen beziehungsweise die Bildoperation nicht besonders effizient möglich. Und die Frage ist, kann man das irgendwie besser machen? Und dafür wollen wir uns jetzt am Anfang erstmal mit Heaps beschäftigen. Also genauer gesagt wollen wir uns beschäftigen mit den Binär-Heaps. Und die grundsätzliche Idee, und das sagt ja auch der Name schon, ist, dass wir einen Binärbaum verwenden. Ja? Also dieser Binärbaum, der soll dann bestimmte Bedingungen natürlich erfüllen. Und die zwei Bedingungen, die wir hier an den Binärbaum stellen wollen, in dem also die Elemente gespeichert werden sollen, sind folgende. Wir wollen verlangen, dass dieser Binärbaum halbwegs gleichmäßig gebaut ist. Und diese halbwegs gleichmäßig Forderung, die spezifizieren wir genauer dadurch, dass der Baum eigentlich erstmal vollständig sein soll. Also wenn wir uns diesen Teil hier angucken, dann haben wir hier also einen vollständigen Binärbaum. Und da haben wir aber natürlich das Problem, vollständige Binärbäume bedeuten, dass man nur bestimmte Anzahlen von Elementen speichern kann. Ja, also wenn ich mir das überlege, der Baum mit einem Element, der besteht aus einem Element. Der Baum mit Tiefe 1, der hat ein Element und darunter nochmal zwei, das sind also drei Elemente. Der Baum der Tiefe, also wenn ich da zwei Kanten Tiefe erlaube, hätte ich entsprechend 1 plus 2 plus 4, wäre also 7. Kann man sich leicht überlegen, dass das also immer 2 hoch k minus 1 ist. Und naja, ist natürlich ein bisschen blöd, ich kann nicht immer nur Zweierpotenzen minus 1 als Elementzahlen speichern, sondern ich habe irgendwann vielleicht auch mal andere Zahlen von Elementen. Und deswegen erlauben wir es, dass auf der letzten Ebene hier so eine unvollständige Ebene existiert. Aber diese unvollständige Ebene, die soll ganz links in unserer Darstellung sein. Warum wir das so haben wollen, das sehen wir gleich noch. Ja, also die Blätter auf der letzten Ebene, die dürfen nicht irgendwo sein, sondern sie sind möglichst weit links. Und dann gibt es hier rechts möglicherweise noch so einen freien Bereich. So, diese Bedingung, dass der Baum also so eine halbwegs vollständige Form haben soll, das nennen wir die Forminvariante. Und die zweite Bedingung, die wir an diesen Baum stellen wollen, ist die Bedingung, die in der Mitte systematisch dargestellt ist. Oder ja. Das heißt also, wenn wir hier einen Knoten P haben und dieser Knoten hat zwei Kinder, C1 und C2, dann soll gelten, dass der Prioritätswert von unserem Knoten P kleiner gleich den Prioritätswerten von den beiden Kindern ist. Ja, also wir hätten hier hinschreiben können auch, Prio von P ist kleiner gleich Prio von C1 und Prio von P ist kleiner gleich Prio von C2, das wäre aufs selbe rausgekommen. So. Also auf gut Deutsch, der Vaterknoten darf niemals einen höheren Prioritätswert haben als seine Kinder. Und das nennen wir dann die Heap-Invariante. So, jetzt kommt auf dieser Folie auch die Erklärung, warum wir also fordern wollen, dass auf der letzten, möglicherweise unvollständigen Ebene die Blätter ganz links sein sollen. Das hat nämlich den Grund, dass wir den Heap nicht als Zeigerstruktur im Speicher darstellen wollen. Das könnten wir ja theoretisch machen. Also wir könnten theoretisch hier dieses Element nehmen und dann gehört eben zu diesem Element ein Zeiger für das linke Kind und ein Zeiger für das rechte Kind. Und die zeigen dann im Speicher auf die jeweiligen Kindelemente. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass wir dann auch wirklich Speicherplatz bereitstellen müssen für diese Pointer. Und das wollen wir uns eigentlich möglichst sparen. Und deswegen überlegen wir uns, dass es eine gute Idee wäre, diesen Heap einfach als Array zu speichern. Und in diesem Array ist es eben so, dass die Elemente ebenenweise abgelegt werden. Also erst kommt eben hier diese erste Ebene, dann kommt die zweite Ebene, dann die dritte Ebene und am Ende die vierte Ebene. Und das bedeutet natürlich auch, die nehmen unterschiedlich viel Platz weg. Wir sehen es hier auch an dem Beispiel, also die nullte Ebene sozusagen, die verwendet natürlich nur ein Element, die erste Ebene dann zwei, die nächste Ebene vier und so weiter. Also jeweils 2 hoch k Elemente pro Ebene mit wachsendem k. Und das Einzige, wo wir von dieser Zahl abweichen, das ist die letzte Ebene möglicherweise, wo eben hier diese nachfolgenden Elemente dann möglicherweise fehlen. Und damit wir dabei keinen Speicherplatz verschwenden müssen und es uns irgendwie passieren könnte, dass also das achte Element oder so, oder das neunte Element, dass das irgendwo hier hinten, dass es irgendwo da hinten steht und wir dann unser ganzes Array bis zum Ende speichern müssen und dann Speicherlücken haben, das würden wir uns natürlich gerne sparen und deswegen sollen also die Elemente in unserem Binärbaum möglichst weit links stehen, dass wir wirklich sagen können, okay, an dieser Stelle hier ist unser Array zu Ende. Ja, das ist der einfache Grund dafür. So, nun ist es aber nicht damit getan, dass wir einfach sagen, wir speichern unseren Binärbaum in so einem Array. Wir müssen auch dazu sagen, wie wir zu einem einzelnen Knoten seine Kindknoten finden. Oder andersrum, wie wir zu einem Kindknoten vielleicht seinen Vaterknoten finden. Und das ist natürlich insofern relativ einfach, weil man sich hier die einfache Mathematik zu Hilfe nehmen kann. Also die Kinder eines Knotens i, also oder die Kinder des Knotens mit Index i, die finden wir nämlich ganz einfach an entsprechenden Positionen, die von i abhängen. Und je nachdem, ob ich mein Array bei 0 oder bei 1 anfangend indiziere, muss ich da ein bisschen aufpassen. In dem Fall ist es jetzt also bei 0 beginnend indiziert, so wie wir es ja normalerweise auch tun. Dann finde ich die Kindknoten zum Knoten mit Index i an den beiden Positionen 2i plus 1 und 2i plus 2. Kann man einfach mal ausprobieren. Also wenn wir uns zum Beispiel diesen Knoten E2 hier aussuchen, also i gleich 2, dann bekommen wir mit 2i plus 1, bekommen wir also 2 mal 2 plus 1 gleich 5. Ja, das wäre also dann der linke Kindknoten. Und mit 2 mal 2 plus 2 gleich 6 würden wir also diesen Knoten bekommen. Und ja, kann man noch beliebige andere Beispiele machen, sieht man dann, dass das funktioniert. So, unsere Forminvariante würde jetzt also bedeuten, dass alle unsere Positionen in unserem Array H von der Position 0 bis zur Position n-1 besetzt sind und wir auch keine weiteren brauchen. Wir erzeugen keine Speicherlücken, das hatten wir schon erwähnt. Und unsere Heap-Invariante bezüglich der Vater- und Kind-Beziehung würde sich jetzt also so übersetzen, dass also der Wert an der Stelle i nicht größer sein darf als der Wert an den Indexpositionen 2i plus 1 und 2i plus 2, wo sich also die entsprechenden Kinder befinden. Okay, und das bedeutet natürlich, dass der kleinste Wert in der ganzen Struktur entsprechend hier oben an der Wurzel zu finden ist. Und das ist das, was wir dann auch ausnutzen wollen, wenn wir nach unserem Minimum suchen. Okay, jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, wie sieht es aus mit unseren Operationen, die wir auf der Datenstruktur implementieren wollen. Also, wichtig ist natürlich die Insert-Operation. Wie sieht es aus mit der Form-Invariante? Also wir würden zunächst mal dafür sorgen, dass wenn wir ein Element einfügen, wir es in dem Array irgendwie hinten hinschreiben müssen. Also wir müssten dafür sorgen, dass in dem Array jetzt einfach ein Element mehr verwendet wird. Das erreichen wir. Das erreichen wir, indem wir also erstmal dieses neue Element E an die letzte noch freie Array-Position mit dem Index n schreiben. Aber dieses Element würde dann natürlich möglicherweise die Vater-Kind-Relation verletzen. Aber um das zu korrigieren, gibt es die entsprechende Sift-Up-Operation. Was das bedeutet, das sehen wir gleich noch. Und wir müssen natürlich zum Schluss die Anzahl unserer Elemente, die gespeichert werden in unserem Binärheap, um 1 erhöhen. Ja. Okay, die Sift-Up-Operation, dazu müssen wir jetzt natürlich, also erstmal, was soll das überhaupt bedeuten? Also die also Sift bedeutet so viel wie ja durchschauen oder durchsieben oder durchgehen, so könnte man das vielleicht irgendwie übersetzen. Und zwar in diesem Falle von unten nach oben, deswegen also Sift up. Und was hier als Parameter übergeben wird, ist praktisch noch der Index des Elementes, was zu betrachten ist. So, wir wollen also jetzt noch unsere Heap-Invariante wiederherstellen, bei der wir also sicherstellen müssen, dass die Vaterknoten jeweils die kleineren Werte bekommen als die Kindknoten. Und was wir also machen wollen ist, wir wollen unser Element E mit seinem Vater vertauschen, bis unsere Bedingung erfüllt ist, dass also der Vaterknoten den kleineren Wert beinhaltet. So, das heißt also, wenn wir den Vaterknoten ausrechnen wollen, dann können wir das tun, indem wir hier k-1 halbe rechnen für so ein Element an der Position k und wenn wir das dann mit unserem Prioritätswert für unser Element E vergleichen, dann soll dieser Prioritätswert von dem Vaterknoten, den wir da betrachten, der soll also der kleinere Wert sein. Oder, was natürlich auch zum Abbruch führen kann, dieses Aufsteigens, das ist, dass sich unser Element E irgendwann mal in dem obersten Element, in dem Wurzelelement unseres Binärbaums befindet. Das heißt also, wenn es sich in dem Array an der Indexposition 0 befindet. Okay, das heißt also, solange, also wenn wir jetzt die Sift-Up-Operation für so eine Position i betrachten wollen, dann schauen wir, solange das i noch größer als 0 ist, weil wenn es gleich 0 wäre, dann würde nichts mehr passieren, dann wären wir oben in der Spitze. Und solange die Priorität von dem Vaterknoten, das ist die Formel für den Vaterknoten, größer ist als die Priorität von der aktuellen Position i, dann vertauschen wir mithilfe der Swap-Operation die beiden Elemente, ja, also das Element an der Position i und das Element des Vaterknotens, und wir bewegen uns nach oben an die Position, wo vorher der Vaterknoten war. Das heißt, wir setzen i auf i minus 1 halbe, abgerundet, ja, falls das nicht durch 2 teilbar ist. So. Und das sorgt also dafür, dass unser Element, was zunächst mal ganz rechts unten in dem Baum eingefügt wurde, dass das langsam möglicherweise in dem Baum aufsteigt und dann an der richtigen Position stehen bleibt. Bevor wir uns ein Beispiel angucken, interessieren wir uns natürlich für die Laufzeit. Die Laufzeit ist in dem Fall ganz einfach zu analysieren, weil wir wissen, ein Binärbaum, der also in dieser Art und Weise fast vollständig ist, hat logarithmische Tiefe in der Anzahl der Elemente, und demzufolge haben wir hier also Laufzeit O von log n, bei der asymptotischen Angabe lassen wir ja üblicherweise die Basis weg, aber wir könnten es hier auch genauer sagen, eben Zweierlogarithmus. Okay, machen wir einfach mal ein Beispiel. Also angenommen, wir haben das Element mit dem Schlüssel 4 erstmal am Ende von dem Array eingefügt. Das heißt also, wir haben es sozusagen an diese letzte freie Position gebracht und es verletzt, so wie es hier auch dargestellt ist, die Vater-Kind-Bedingung, also die Heap-Bedingung. So. 4 ist der Kindknoten und 9 ist der entsprechende Vaterknoten, und das heißt natürlich, dass die beiden irgendwie in eine andere Reihenfolge gebracht werden müssen, weil so wie sie da stehen, erfüllen sie eben nicht die Bedingung. Das heißt, wir vertauschen diese beiden Elemente, und was wir erhalten, ist also das, was wir hier drüben sehen, und die beiden Elemente erfüllen jetzt praktisch die Vater-Kind-Bedingung. Oder, ja, also die Elemente 4 und 9 haben die Vater-Kind-Bedingung verletzt und die sind dann vertauscht worden. Das sehen wir hier. Und im nächsten Schritt betrachten wir natürlich dann die Elemente, also das Element 4 wieder, zusammen mit seinem neuen Vater. Und wir sehen, dass auch hier die Vater-Kind-Bedingung verletzt ist. Deswegen werden die beiden Elemente vertauscht. Das ist das, was wir hier sehen. Und die 4 muss dann noch mit seinem neuen Vater verglichen werden. Und in diesem Fall ist aber die Bedingung erfüllt. Das heißt also, 4 ist größer als 3. Und da müssen wir nicht weiter vertauschen. Deswegen bleibt hier also die 4 dann entsprechend an dieser Position stehen. Ja. Und das bedeutet also effektiv, wenn wir es uns mal im ursprünglichen Bild darstellen würden, wandert die 4 diesen Weg hier nach oben und die anderen Elemente rutschen entsprechend auf demselben Weg nach unten, bis wir dann an einer Position stehen, wo also die Vater-Kind-Bedingung nicht mehr verletzt ist. So. Das war die Insert-Operation. Jetzt brauchen wir natürlich noch die entsprechenden anderen Operationen, also insbesondere zum Beispiel die Delete-Min-Operation. Wie sieht das jetzt aus? Wir würden natürlich gerne wieder die beiden Invarianten aufrechterhalten, und was wir zunächst mal wissen, ist ja, wenn wir das Element mit dem kleinsten Wert löschen wollen, dann bedeutet das, wir wollen die Wurzel von dem Baum eigentlich entfernen. Also zumindest das Element, was dort gespeichert ist. Das heißt also, wir merken uns erstmal dieses Element. Wir merken uns dieses Element, um es dann später noch zurückzugeben. Also man könnte das jetzt auch so implementieren, dass man wirklich nur das Element mit dem kleinsten Wert löscht und dann zum Schluss nichts zurückgibt. Das muss man dann eben halt sehen, welche Implementierung man haben will. Aber allgemeiner ist natürlich das, wo man das Element noch mit zurückgibt. Und was wir dann eigentlich als erstes noch tun, ist, wir dekrementieren die Anzahl der Elemente in unserer Datenstruktur und wir bewegen das Element, was momentan an der letzten Stelle steht, was sozusagen jetzt durch das Dekrementieren der Größe herausfallen würde, das bewegen wir erstmal an die Position, die gerade frei geworden ist, nämlich an die Spitze von dem Baum, also an die Indexposition 0, von ganz hinten nach ganz vorne. So, und jetzt haben wir natürlich dasselbe Problem wie eben, dass wir zwar die allgemeine Form von unserem Baum wiederhergestellt haben, ja, wir haben das Element an der Spitze gelöscht und haben dafür das Element ganz hinten an die Spitze verschoben, aber möglicherweise ist unser Baum jetzt so, dass er die Heap-Bedingung nicht mehr erfüllt. Okay, das heißt, wir müssen die Heap-Invariante wieder reparieren und in diesem Fall benutzen wir so eine ähnliche Konstruktion wie eben, aber diesmal nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, deshalb also diese Sift-Down-Operation. Und hier ist es jetzt so, dass wir das Element E mit einem Kind vertauschen, solange, ja, also man könnte das sogar versickern nennen, solange bis also unsere Heap-Bedingung wieder erfüllt ist. Aber wir müssen dabei natürlich aufpassen, mit welchem Kind wir unser Element vertauschen. Damit wir nicht eine weitere fehlerhafte Konstruktion hier etablieren, vertauschen wir unser Element E natürlich nicht mit irgendeinem von den beiden Kindern, sondern wir vertauschen es mit dem Kind, was die kleinere Priorität hat. Ja? Solange, bis unser Element E entweder ein Blatt ist oder bis dann entsprechend wieder unsere Bedingung erfüllt ist. Ja? Also man kann sich leicht überlegen, was passiert, wenn wir unser Element, was momentan nicht die Heap-Bedingung erfüllt, mit dem falschen Kind vertauschen. Also wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, also das ist hier unser Element 2, dann haben wir hier unser Element 4 und hier haben wir unser Element 7 und das soll unser Baum sein. Und ich vertausche jetzt einfach das Element 7 mit dem falschen Kind. Dann würde ich also sowas erzeugen. Ich würde das Element 4 an die Spitze bringen. Und ich hätte das Element 7 jetzt als Kind von dem Element 4. Insofern ist das jetzt alles ganz in Ordnung, weil der Vaterknoten hat den kleineren Wert. Aber was ich erzeugt habe, ist tatsächlich ja die Situation, wo hier noch die 2 steht. Und das bedeutet, dass für diesen Teil hier drüben nach wie vor die Heap-Bedingung nicht erfüllt ist. Ja, während wenn ich das andersrum mache, dann bekomme ich natürlich diese Situation. Ich vertausche die 2 und die 7, dann steht die 2 oben und entsprechend die 7 hier und die 4 auf der anderen Seite. Und dann ist alles in Ordnung. Ja. Okay, Laufzeit sollte auch klar sein. Laufzeit ist hier wieder O von log n. Warum? Ja, haben wir eben im Prinzip auch schon begründet. Diese Konstruktion mit diesem fast vollständigen Binärbaum sorgt dafür, dass ich bei n Elementen auch wirklich eine Höhe habe, die in der Größenordnung von O von n log n liegt, nicht n log n, in der Größenordnung von log n liegt. Und die Höhe von dem Baum ist natürlich ein Maß für den schlimmsten Fall, der hier eintreten kann, weil ich im schlimmsten Fall eben einmal von der Spitze des Baumes bis zu dem tiefsten Blatt laufen muss. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die Implementierung von der Sifdown-Operation an. Also das ist eigentlich relativ straightforward. Also wir bekommen als Parameter hier jetzt erstmal die Position, wo wir uns in dem Array befinden, was also praktisch mehr oder weniger als Zeiger auch implementiert oder interpretiert werden kann, auf den Knoten, auf denen wir die Sifdown-Operation anwenden wollen. Haben hier so eine zusätzliche Variable m, die wir haben, die uns also festlegen wird, mit welchem Element wir das Ganze hier vertauschen wollen. Und wir müssen uns zunächst natürlich mal fragen, ob wir überhaupt durch die Operationen, bei denen wir die Kindknoten bestimmen, überhaupt noch zu einem Kind kommen können oder ob unser momentaner Pointer, unsere momentane Position einem Blatt entspricht und deswegen wird hier erstmal die Abfrage gemacht, ob es überhaupt noch Kinder gibt. Also die Bedingung 2i plus 1 kleiner n sagt uns praktisch, ja, hier gibt es noch mindestens ein Kind. Dann kann es natürlich passieren, dass es tatsächlich die Situation ist, bei der es nur ein Kind gibt und nicht zwei Kinder. In dem Fall können wir also nur das linke Kind betrachten. Das wäre also dieser Fall hier. In dem zweiten Fall, wo es noch beide Kinder gibt, also in dem Else-Zweig, da würden wir entsprechend die beiden Prioritäten von den beiden Kindknoten anschauen. Also dieses hier wäre der linke Kindknoten, dieser hier wäre der rechte Kindknoten. Wir würden uns fragen, ist das linke Kind das mit dem kleineren Wert? Wenn ja, dann würden wir die Position dieses linken Kindknotens in M festhalten. Wenn nein, dann würden wir die Position des rechten Kindknotens in M festhalten. Und dann würden wir überprüfen, ist die Priorität in unserer aktuellen Position I kleiner gleich der Position in diesem Kindknoten an der Position M. Wenn das der Fall ist, dann würden wir nichts weiter tun und ansonsten würden wir die beiden Elemente vertauschen mit Hilfe der Swap-Operation und würden dann zu diesem Kind, mit dem wir vertauscht haben, hingehen, indem wir unsere Variable I jetzt auf die Position M setzen. Ja, das ist also das, was da passiert. Wir haben also die Implementierung der Sifdown-Operation gesehen. Schauen uns noch ein kleines Beispiel an. Also angenommen, wir würden die Delete-Min-Operation auf den Baum ausführen, der hier links oben im Bild dargestellt ist. Dann würde das erstmal dazu führen, dass wir also das Element an der Wurzel des Baumes entfernen und stattdessen dieses Element, also mit dem Schlüssel 3 in diesem Fall, den Schlüssel 3 würden wir dann also zum Schluss zurückgeben, aber wir würden erstmal hier noch die 18 an diese Position verschieben und demzufolge erstmal die grundsätzliche Form unseres Baumes, so wie sie am Ende sein soll, herstellen, indem wir also unsere Member-Variable n dekrementieren, unser Array damit um 1 kürzer machen oder aber eben in der Baumdarstellung hier dieses Element nicht mehr haben. So, jetzt haben wir durch die Verschiebung des Elements 18 an die Spitze des Baumes dafür gesorgt, dass wir hier allerdings die Hiebbedingung nicht mehr erfüllen, denn 18 ist größer als 5 und in dem Fall auch größer als 8. Das heißt also, wir müssen hier die Hiebbedingung wiederherstellen, indem wir also die 18 mit dem kleineren von den beiden Kindern vertauschen, das heißt mit der 5. Und wo ist mein Stift? Und das bedeutet also, wir würden diese beiden Elemente hier vertauschen und dann entsprechend die Situation links unten im Bild erhalten. Allerdings ist hier auch die Hiebbedingung noch verletzt und wir müssten uns also die beiden Kinder anschauen, in diesem Falle 10 und 9 und die 18 mit dem kleineren von den beiden Kindern vertauschen. Das heißt, die 18 würde dann hier zum Stehen kommen, die 9 würde da an die alte Position von der 18 rutschen und in diesem Falle würden wir dann also feststellen, dass der Knoten mit dem Schlüssel 18 jetzt keine weiteren Kinder hat und wären also fertig. So. Jetzt noch zur Bildoperation. Also angenommen, wir wollen die Elemente nicht einzeln einfügen, sondern wir bekommen sie alle gleich am Anfang gegeben. Also n Stück, E0 bis E n-1, dann wäre es natürlich einfach, diese Elemente alle nacheinander zu nehmen und für jedes Element einzeln die Insert-Operation für das Element EI aufzurufen. Das ist klar, das ist natürlich die triviale Lösung und die Laufzeit, die dabei entstehen würde, ist also für jedes einzelne von diesen Elementen Aufwand log n. Da wir n Elemente haben, wäre der Aufwand also n log n. Ja, man könnte sich natürlich überlegen, dass dieses n ja in diesem Fall eigentlich eine Zahl ist, die erst langsam wächst. Also wir haben nicht gleich am Anfang den Aufwand log n, sondern wir haben am Anfang erstmal einen kleineren Aufwand, also sozusagen log 1 plus log 2 plus log 3 und so weiter. Und das ändert aber nichts daran, dass die Laufzeit in diesem Falle hier nicht linear wird. Wir wollen die Bildoperation ein kleines bisschen anders implementieren, nämlich wir wollen erstmal die Elemente völlig unsortiert in unser Array schreiben. Das heißt, was wir am Anfang erstmal ausführen, ist für jedes i von 0 bis n-1 schreiben wir das Element ei an die Position hi. Das heißt, übersetzt, da stehen unsere Elemente in der zukünftigen Hiebstruktur erstmal völlig möglicherweise in der falschen Reihenfolge. Die Reihenfolge ist also jetzt hier nur durch die Anfangsreihenfolge der Elemente gegeben, die aber in keiner Weise sortiert sein muss. Was wir dann ausführen ist, wir betrachten alle Elemente, die keine Blätter sind, ja, also für alle Positionen i aus den Indexpositionen n halbe abgerundet minus 1 bis zur Position 0, was ja der Spitze des Baumes, also der Wurzel entsprechen würde, da rufen wir die entsprechende Sift-Down-Operation auf. Das heißt, wir nehmen das Element, was sich an der jeweiligen Stelle befindet, und versickern es im Baum. Und zwar beginnend mit diesem Element hier. Wir vergleichen also bei dem letzten Element, was noch ein Kind hat, ist das Kind so, dass ich die Hiebbedingung verletze? Also es könnte jetzt ein Kind sein oder es könnten zwei Kinder sein. Falls ja, dann vertausche ich genau wie eben mit dieser Sift-Down-Operation den Vaterknoten, also die Position, an der ich mich gerade befinde, mit dem kleineren Kind und mache dann weiter. Das heißt, dieses Element wird so lange in den Baum versickert, bis die Hiebbedingung erfüllt ist. Das heißt also, nach dem ersten Sift-Down hätte ich hier für dieses Element, was an dieser Position hier steht, wäre die Darstellung jetzt hier auch blau. Na, irgendwas funktioniert jetzt hier gerade nicht. Okay. Also, da würde die Situation dann sozusagen so aussehen. Ja. Und dann würde ich hier rückwärts gehen und würde das Ganze auch für die entsprechenden nächsten Knoten machen. Und wenn ich dann da angekommen wäre, würde ich das Ganze in der nächsten Ebene machen und so fort. Ja. Irgendwann komme ich dann an der Spitze des Baumes an und dann weiß ich, dass die Hiebbedingung für alle Knoten erfüllt ist. So. Das Problem an der Sache ist, naja, das sieht jetzt erstmal schön aus, das ist also eine etwas unkonventionelle Lösung, aber die Frage ist, warum das von der Laufzeit her besser sein soll als das, was wir eben in der naiven Variante getan haben, wo wir einfach jedes Element einzeln eingefügt haben und dann die Laufzeit n log n zum Schluss erhalten haben. Dazu müssen wir ein kleines bisschen weiter ausholen, um die Laufzeit zu analysieren. Und wir sagen hier erstmal, okay, wir brauchen für die Laufzeitanalyse die Tiefe des Baumes. Wir zählen die Tiefe des Baumes jetzt in Kanten ab. Man könnte es auch in Knoten machen. Man muss es eben halt nur dann entsprechend konsistent tun. Also wir zählen die Baumtiefe hier in Kantenanzahl. Und unsere Baumtiefe K wäre dann entsprechend hier etwas, was in der Größenordnung vom Zweierlogarithmus von n liegt. Also abgerundeter Zweierlogarithmus von n hier in diesem Fall. So. Die Kosten für unsere Sift-Down-Operation, die hängen jetzt natürlich davon ab, wie weit unten ich mich in dem Baum momentan schon befinde. Das heißt, wenn ich sehr weit unten starte und dann bis zu einem Blatt gehe, dann kostet mich das natürlich relativ wenig. Also in der vorletzten Ebene, wo ich nur noch die Blattknoten, nur noch die Blätter unter mir habe als Kinder, dann muss ich natürlich höchstens einen Schritt machen, aber im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt an der Spitze des Baumes mich befinden würde, dann müsste ich natürlich die ganze Baumtiefe durchlaufen. So, also die Sift-Down-Kosten hängen von dem Level L ab, bei dem ich starte. Und die sind natürlich proportional zu der Tiefe, die noch unter mir sich befindet, also proportional zur Resttiefe k minus l. Also Höhe oder Tiefe des Baumes, wie auch immer man das bezeichnen will, minus der Höhe des Levels, in dem ich mich momentan befinde. So. Was wissen wir noch? Wir müssen also die Sift-Down-Operation an jeder Position des Baumes einmal starten. Es gibt aber unterschiedlich viele Knoten auf jeder Ebene. Aber wir können das relativ genau spezifizieren. Wir wissen nämlich, in der Tiefe L gibt es höchstens 2 hoch L Knoten. Höchstens deshalb, weil die letzte Ebene vielleicht nicht ganz vollständig ist. Ja, aber in der Regel gibt es 2 hoch L Knoten auf der Tiefe L. Und da wir eine obere Schranke brauchen, rechnen wir einfach mit 2 hoch L. So, okay. Was sind dann meine Gesamtkosten? Meine Gesamtkosten setzen sich zusammen aus dem Produkt von den Kosten auf der Tiefe L, nämlich K minus L, hatten wir gesagt, größenordnungsmäßig, und natürlich der Anzahl der Knoten, die sich auf dieser Ebene befinden, also 2 hoch L. Und das brauche ich natürlich jetzt für alle einzelnen Ebenen von der nullten Ebene, also der Blattebene, also der Wurzelebene, bis zu der Ebene, die sich direkt über den Blättern befindet, also praktisch K. So. Okay, was passiert, wenn wir das also aufsummieren für L gleich 0 bis K minus 1 von diesen Werten hier? Was passiert da? Wir können die 2 hoch L hier insofern ausklammern, oder wir tun das zumindest mal, und bekommen dafür nicht nur diesen Teil hier von, dieses 2 hoch K, sondern wir haben natürlich dann entsprechend hier einen anderen Faktor bzw. Divisor von 2 hoch K minus L. Ja, also wenn man das zusammen multiplizieren würde, dann wäre das Ganze hier immer noch dasselbe wie die Multiplikation mit 2 hoch L. So, also das ist schon mal klar. Ansonsten ist der Ausdruck nach wie vor derselbe. Was wir jetzt machen ist, wir möchten gerne diesen Ausdruck K minus L hier loswerden, weil das irgendwie unschön ist zur Analyse. Wir sehen aber, dass der unten genau nochmal existiert. Das heißt, wir nehmen nicht die Laufvariable L und betrachten immer den Wert K minus L, sondern wir nehmen gleich eine Laufvariable J, die für diese Differenz steht. Ja? Also wir lassen J von 1 laufen und haben jetzt also J geteilt durch 2 hoch J, und da wir eine obere Schranke haben, könnten wir sagen, wenn wir dieses J bis unendlich laufen lassen, können wir diese Terme auch noch mit dazu nehmen. Ja? So, um das zu analysieren, können wir uns jetzt den unteren Teil anschauen. Also was wir jetzt eigentlich zeigen wollen, ist, dass diese hintere Bedingung hier gilt. Also dass dieser Ausdruck 2 hoch k mal die Summe von j geteilt durch 2 hoch j für die Laufvariable j, dass das etwas ist, was linear in n ist. Okay? Das heißt, wir summieren jetzt einfach mal j mal 2 hoch minus j, das ist ja dasselbe, als würde ich durch 2 hoch j teilen, und schreiben das etwas anders auf. Wir können das nämlich auseinandernehmen, indem wir unterschiedliche Summen einführen. Das eine Mal, also für j gleich 1, haben wir sozusagen einmal 2 hoch minus 1. Und für alle größeren j hätten wir diesen Ausdruck 2 hoch minus j entsprechend öfter. Und deswegen summieren wir hier also über alle j größer gleich 2 dasselbe nochmal auf. Und für alle j größer gleich 3 haben wir den ganzen Ausdruck nochmal. Und so würden wir das Ganze also fortsetzen. Also das wäre nur eine andere Darstellung von dem, was hier vorn steht. Also wir würden einfach dieses Produkt, diese Multiplikation mit j hier dadurch auflösen, dass wir einfach diesen Term 2 hoch minus j öfter hinschreiben. Für j gleich 1 schreibt man eben nur einmal hin, dann steht er eben hier vorn. Und für j gleich 2 schreibt man zweimal hin, da ist er nämlich hier vorn und an dieser Stelle und so weiter. Okay, was bekommen wir da raus? Wir können jetzt also hier entsprechend etwas ausklammern. Nämlich bei diesen Termen, also betrachten wir zum Beispiel mal diesen Term hier, da könnten wir ein halb ausklammern und dafür unser j wieder von 1 anlaufen lassen. Ja, also anstatt von j gleich 2 zu beginnen, klammern wir ein halb aus und starten dafür an der Stelle j gleich 1 und dasselbe machen wir dann entsprechend mit den anderen Termen, also für diesen Ausdruck hier, wo j beginnt bei 3 zu laufen und wo sozusagen in jedem einzelnen Summanden der Ausdruck 2 hoch minus 3 schon mit enthalten ist, klammern wir das auch entsprechend aus, oder der Ausdruck 2 hoch minus 2 als Faktor in diesem Fall, wenn wir bei j gleich 1 anfangen wollen, dann würden wir also ein Viertel ausklammern und dafür bei j gleich 1 beginnen zu summieren. Und jetzt können wir das Ganze wieder zusammenziehen. Wir sehen, dass die Summen an diesen Stellen jetzt natürlich alle wieder dieselben sind. Also diese Summe, habe ich das falsche Tool benutzt. Also diese Summe hier ist jetzt wieder dieselbe Summe wie hier und dieselbe Summe wie hier. Und die klammern wir jetzt einfach aus und erhalten die entsprechenden Faktoren als Summanden. Also diese 1, das ist das, und die 1,5 und die 1/4 und so weiter. Und was wir da bekommen, das kennen wir schon. Wir haben hier also entsprechend zwei geometrische Reihen. Bei der einen ist der Wert 2, bei der anderen ist der Wert 1. Das ist also das, was wir hier bekommen. Und was wir da rauskriegen, ist also letztlich der Wert 2 für diese unendliche Summe hier. Für das da. Ja. So. Okay, und warum bedeutet das jetzt für uns, dass wir etwas herausbekommen, was in der Größenordnung von n liegt? Ja, weil n, dieses n, ist ja von seiner Größenordnung her genau dasselbe wie 2 hoch k. K ist die Tiefe dieses fast vollständigen Binärbaumes und n ist die Anzahl der gespeicherten Elemente und das ist von der Größenordnung her dasselbe. Ja. Deswegen bekommen wir also O von n als Kosten für diese Art der Implementierung der Bildoperation. Und weil wir hier Linearzeit in n bekommen, ist das also besser als diese naive Implementierung, bei der wir jedes Element einfach nur einzeln eingefügt haben. So. Okay. Laufzeiten sind hier jetzt nochmal dargestellt. Minimumbestimmung ist klar. Um das minimale Element zu finden, müssen wir nur an der Wurzel des Baumes, also am nullten Element im Array nachschauen. Das ist also in Konstantzeit möglich, in O von 1. Insert hatten wir gesagt, da brauchen wir möglicherweise die Sift-Up-Operation von ganz unten bis nach ganz oben. Das heißt, hängt von der Tiefe des Baumes ab, die logarithmisch ist in der Anzahl der Elemente. Bei Delete-Min war es so, dass wir eine Sift-Down-Operation durchführen mussten. Da war es genau umgekehrt, also von oben nach unten dann. Wir hatten erst das Element an der Spitze gelöscht, das letzte Element an die Spitze verschoben, dieses Element im Baum versickert. Hier auch Höhe des Baumes, logarithmisch in der Anzahl der Elemente. Bildoperation, das ist das, was wir gerade gesehen haben, also Linearzeit in O von n. Und Merge-Operation, da wäre die Komplexität jetzt entsprechend genau wie bei Bild, nämlich auch linear. So, dann haben wir noch das Problem, dass die Adressen bzw. die Indizes von unserem Array nicht als Zeiger verwendet werden können, um auf ein Element zu zeigen. Warum nicht? Wenn ich ein Element, ein anderes, also angenommen, ich würde das machen, ich würde mir von außen versuchen zu merken, ein Element, in dem ich mir einfach die Array-Position merke, an der es steht, dann habe ich das Problem, wenn ich in diese Array-Struktur oder in diese Prioritätswarteschlange in diesen Binärheap neue Elemente einfüge oder Elemente lösche, dann wandert dieses Element, was ich mir eigentlich merken wollte, von seiner Position weg. Und das heißt, der Zeiger, den ich mir eigentlich merken wollte, der ist nichts mehr wert. Und das heißt, diese Art der Implementierung ist ungeeignet als adressierbare Prioritätswarteschlange. Ja. Also insbesondere Remove-Operation, bei der ich Elemente lösche, und die Decrease-Key-Operation, bei der ich den Prioritätswert eines Elementes verändern möchte, das kann ich damit im Prinzip nicht sinnvoll machen. So. Was ich aber machen kann, ist, ich kann meinen Sortieralgorithmus Selection Sort verbessern, also das Sortieren durch Auswählen. Und zwar kann ich das so machen, dass ich erst die Build-Operation ausführe auf meinen Elementen. Ja, das wäre also das, was hier steht. Und nach dem, was wir uns eben angeschaut haben, würde mich das Linearzeit kosten. Das heißt, ich hätte die zu sortierenden Elemente erstmal in einen solchen Binärheap eingefügt. Und was ich dann mache, ist, ich verwende n-mal die Delete-Min-Operation. Und, also ich vertausche in jeder Runde das erste und das letzte Heap-Element. Ja, das erste Element ist das kleinste und das verschiebe ich ans Ende, an die letzte Position. Und dann führe ich für das Element, was ich an den Anfang verschoben habe, die Sift-Down-Operation durch. Das heißt, ich versickere dieses Element wieder in meinem Heap. Und dann habe ich natürlich als Ergebnis dessen an der ersten Position das nächstkleinste Element. Und dieses Element würde ich dann wieder nehmen und sozusagen an das Ende von dem aktuellen Heap verschieben. Das heißt, es würde dann neben dem vorherigen kleinsten zu liegen kommen. Und stattdessen würde ich wieder das Element vom Ende an den Anfang verschieben, wieder versickern und so weiter. Und was dabei entsteht, ist Folgendes. Also man kann sich das dann so vorstellen, dass ich hier also mein Array habe und in diesem Array sind jetzt hier lauter Elemente drin. Und ich erzeuge am Anfang erstmal eine Heap-Struktur und in dieser Heap-Struktur weiß ich, da steht an dieser Position hier von, da steht das kleinste Element. Wenn ich das mit Bild erzeugt habe, dann nehme ich dieses Element und verschiebe dieses Element hier ganz nach hinten und das Element, was da hinten steht, das verschiebe ich hier nach vorn. Und ich weiß jetzt also hier hinten an dieser Stelle, da steht jetzt mein kleinstes Element. Das Element, was jetzt hier vorn gelandet ist, das hier, das versickere ich in dem Heap. Das heißt, es wandert möglicherweise irgendwo hier irgendwo anders hin. Aber danach weiß ich, dass das Element, was wieder ganz vorn steht, dass das das momentan kleinste Element ist. Dann verschiebe ich das wieder. Ja, dann nehme ich das Element, was hier vorne steht, und verschiebe es an diese momentan letzte Stelle, also effektiv an die vorletzte Stelle, wenn man das andere Element noch mit betrachtet. Und dann weiß ich, okay, hier hinten steht jetzt das zweitkleinste Element und das Element, was da vorher stand, das steht jetzt hier vorne. Das versickere ich wieder und so weiter. Und das bedeutet, dass von hinten angesehen, von da nach vorn, hier ein sortiertes Array entsteht. Das kleinste Element steht ganz hinten, das zweitkleinste steht an der zweiten Stelle von hinten und so weiter, bis ich irgendwann mal ganz vorne angekommen bin. So, das ist natürlich nicht ganz das, was ich eigentlich erzeugen will, aber ich kann jetzt natürlich, indem ich das clever implementiere, dafür sorgen, dass dieses Array eben auch richtig rum entsteht. Zum Beispiel dadurch, dass ich keinen Minimum-Heap verwende, sondern einen Maximum-Heap, bei dem die Heap-Bedingung gerade umgekehrt ist und das maximale Element an der Spitze von meinem Binärheap steht. Das Gute daran ist, dieses Verfahren arbeitet in place. Ja, also wir hatten ja gesagt, In-Place-Verfahren sind interessant, die nur das eigentlich gegebene Array verwenden und nur konstant oder logarithmisch viel zusätzlichen Speicher. Und die Gesamtlaufzeit liegt dann in der Größenordnung von n log n. Ja, und besser können wir sowieso nicht werden. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.